Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Washington und anderen Städten der USA demonstrieren zur Stunde tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bürgerrechtsinitiativen hatten zu dem sogenannten Tag der Wut aufgerufen. Ein Auslöser der seit Wochen anhaltenden Proteste ist der Tod eines unbewaffneten schwarzen Teenagers in Ferguson im Staat Missouri. Er war von einem weißen Polizisten erschossen worden, der sich auf Notwehr berief und nicht belangt wurde.
Anklagend rufen sie die Namen der Toten der vielen schwarzen Opfer weißer Polizeigewalt. Die Großdemonstration hier in Washington soll die seit Monaten anhaltenden Proteste gegen rassistische Willkür bündeln. Bürgerrechtler fordern Gerechtigkeit für alle. Es sei höchste Zeit, Polizeiapparat und Justiz der USA vom alltäglichen Rassismus zu befreien. Jedes Leben zählt, ob ein schwarzes, ein braunes, ein gelbes oder ein weißes. Und solange die Regierung nicht etwas tut, werden wir marschieren und protestieren, bis wir Gerechtigkeit kriegen. Ferguson ist überall, beklagen sie und fordern Gesetzesreformen vom Kongress. Sie wollen, dass künftig Sonderermittler auf nationaler Ebene für Polizeigewalt zuständig sind, denn lokale Staatsanwälte arbeiteten täglich so eng mit Polizisten zusammen, dass sie befangen seien, wenn einmal gegen einen Uniformierten ermittelt werden müssen. Andere kritisieren, dass in vielen US-Staaten Laienjurys darüber entscheiden, ob Anklage erhoben wird. Viele Geschworene seien damit überfordert.
Was mit Protesten in Ferguson begann, hat sich zu einer landesweiten und lautstarken Bürgerrechtsbewegung entwickelt, die nicht mehr wie ein Strohfeuer wirkt. Diese Großdemo in Washington, ein Weckruf für Weißes Haus und Kongress. Die Politik solle endlich gegen rassistische Polizeigewalt einschreiten und sicherstellen, dass vor dem Gesetz wirklich alle US-Bürger gleich sind.
Der UN-Klimagipfel im peruanischen Lima ist um einen Tag verlängert worden. Ursprünglich sollte er gestern enden. Nach wie vor ringen die Vertreter der 195 Teilnehmerstaaten um das Schlussdokument. So fordern einige Entwicklungsländer klare Finanzzusagen von den Industriestaaten, damit sie sich vor den Folgen der Erderwärmung schützen können. Über den Fortgang des UN-Klimagipfels halten wir Sie auch auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Außerdem finden Sie dort Hintergrundinformationen zu den wichtigsten Streitfragen. CSU-Chef Seehofer sieht seine Partei als starke Kraft in der Bundesregierung. Auf dem Parteitag in Nürnberg nannte er heute das Betreuungsgeld und die geplante Pkw-Maut als Erfolge der CSU. Außerdem erklärte er, CDU und CSU könnten bei der nächsten Bundestagswahl etwas Historisches schaffen und spielte damit auf eine mögliche absolute Mehrheit für die Union an. Bei der letzten Wahl hatte sie dieses Ziel nur knapp verpasst.
Horst Seehofer wirkt zufrieden. Bayern stehe gut da. Er beschwört die Erfolge seiner Partei. Keine Steuererhöhungen, stattdessen Schuldenabbau und Mütterrente. Seehofer sagt, er habe Wort gehalten. Gegenüber Rechtsradikalen fordert er null Toleranz. Rechts von der CSU dürfe es keine Partei geben.
Es gibt in Deutschland keine Partei außer CDU und CSU. Ich sage ausdrücklich außer CDU, die den Rechtsradikalismus in ihrer praktischen Politik so bekämpft und ablehnt wie die Union, liebe Freunde.
Seehofer attackiert das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen. Diese Gefahr sieht er auch für den Bund. Er setzt daher auf eine absolute Mehrheit, wie in Bayern. Und für den CSU-Chef deutet offensichtlich viel darauf hin, dass Angela Merkel bei der nächsten Bundestagswahl wieder antritt.
Liebe Freunde, da traue ich uns mit dieser Kanzlerin bei der Bundestagswahl noch ein Stückchen mehr zu, als wir es bei der letzten Wahl schon erreicht haben.
Dass nach Seehofers Rede bei einigen strittigen Themen auf eine Aussprache verzichtet wurde, stieß bei manchen Delegierten auf Unverständnis.
Die CSU will ihr Profil schärfen. Dabei setzt sie auf Themen wie innere Sicherheit und Wirtschaft. Klar ist aber auch, der nächste Gegner für die Bundestagswahl ist im linken Lager zu suchen. Die AfD spielt strategisch keine Rolle.
Die Opposition in Berlin hat die CSU mit Blick auf den Brandanschlag im fränkischen Forra scharf attackiert. Unbekannte hatten dort vorgestern Nacht 3 geplante Flüchtlingsheime angezündet. Grünen-Fraktionschef Hofreiter warf der CSU vor, mit populistischen Vorstößen das Meinungsklima verschärft zu haben. CSU-Chef Seehofer sprach von Hirngespinsten. In Forra selbst gingen heute Menschen aus Protest gegen den Anschlag auf die Straße.
Aus ganz Franken sind sie am Abend nach Forra gekommen. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern ziehen sie zum Tatort in der Ortsmitte. Etwa 1000 Menschen demonstrieren gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Der Schock in dem kleinen Ort sitzt immer noch tief. Doch die Gemeinde will sich nicht unterkriegen lassen. Die Hakenkreuze und Schmierereien, die höchstwahrscheinlich vom Brandstifter hinterlassen wurden, sind schon übermalt. Die Bürger von Forra wünschen sich, dass der oder die Täter bald gefasst werden.
Selbst wenn es Leute aus dem unmittelbaren Umfeld hier sein sollten, das ist nicht Forra, das ist das Werk Einzelner. Und die überwältigende Mehrheit, leider auch die Mehrheit, die oft genug schweigt, die denkt anders.
Die Polizei ermittelt unterdessen mit Hochdruck. Auch heute noch haben Beamte einer Sonderkommission Spuren gesichert. Nun müssen zahlreiche DNA-Abgleiche gemacht werden. Die Ermittlungen seien aufwendig, heißt es aus dem bayerischen Innenministerium. Polizeibeamte haben den ganzen Tag lang Flugblätter verteilt. 5000 Euro Belohnung hat das Landeskriminalamt für Hinweise ausgesetzt, die zu dem oder den Tätern führen. Für morgen hat die Gemeinde einen Solidaritätsgottesdienst geplant.
Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Idati hat mitgeteilt, ein Parteifreund habe ihn vor gut einem Jahr über die drohenden Kinderpornografie-Ermittlungen informiert. Idati sagte in einem Interview mit dem Magazin Stern, es habe sich um den Abgeordneten Michael Hartmann gehandelt. Hartmann selbst war vor kurzem wegen Drogenkonsums in die Schlagzeilen geraten. Idati kündigte außerdem an, dass er vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zu der Affäre aussagen werde. Er muss dort nächsten Donnerstag erscheinen. Bei einem Besuch in Afghanistan hat Verteidigungsministerin von der Leyen dafür geworben, der künftigen NATO-Ausbildungsmission dort ausreichend Zeit zu geben. Sie warnte vor einem abrupten Ende des internationalen Engagements. Die Sicherheitslage sei weiter fragil. Zum Monatsende läuft der Kampfeinsatz der Schutztruppe ISAF nach 13 Jahren aus.
Es ist der letzte Besuch im Kampfeinsatz. Die Ministerin übergibt sozusagen die Staffel. In 2 Wochen sind es nur noch 850 deutsche Soldaten, die als Ausbilder und Berater der afghanischen Sicherheitskräfte im Land bleiben.
Für uns ist wichtig, dass wir mit großer Besonnenheit, aber eben auch mit genügend Zeit diese Ausbildungsmission zu Ende führen können.
Die Mission braucht Zeit, soll das heißen. Vielleicht mehr als ein Jahr. Allein in diesem Jahr sind mehr als 4000 afghanische Soldaten gestorben. Die Sicherheitslage ist prekär. Die afghanischen Sicherheitskräfte brauchen noch Hilfe in all dem, was sie noch nicht können, von der Minensuche bis zur Personalführung. Wir haben eine sehr junge Armee. Wir haben zum Beispiel wenig Mechaniker. Wir haben noch nicht alle Fähigkeiten entwickelt, die wir brauchen. Später am Abend kommen die Soldaten in Camp Marmal zum Glühwein zusammen.
Für die deutschen Soldaten, die in der neuen Mission weiterarbeiten, ändert sich wenig. Sie waren schon seit einem Jahr nicht mehr im regulären Kampfeinsatz. Für die afghanischen Soldaten hat die neue Mission jedoch große Bedeutung. Sie brauchen offensichtlich noch dringend internationale Unterstützung.
Als die Ministerin dann auftritt, wird klar, dass sie nicht lange bleiben kann.
Ich habe vor einer Stunde erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Und ich möchte deshalb um Verständnis bitten, dass ich heute Abend diese Fotos mit Ihnen nicht machen kann.
Verständnis von den Soldaten. Die Ministerin zieht sich zurück.
Der Vater von Ministerin von der Leyen, Ernst Albrecht, starb im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Er war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen. Die Wahl 1990 verlor er gegen Gerhard Schröder, den späteren Bundeskanzler. Anschließend zog Albrecht sich aus der Politik zurück.
Februar 1976. Der junge Ernst Albrecht zeigt sein später berühmt gewordenes Lächeln. Die Überraschung war perfekt. Mit den Stimmen dreier Überläufer aus dem bisherigen Regierungslager wurde Ernst Albrecht niedersächsischer Ministerpräsident. Bei der Landtagswahl 2 Jahre später holte er sogar die absolute Mehrheit. Ernst Albrecht wird aber vor allem mit diesem Fingerzeig nach Gorleben verbunden bleiben. Er legte sich auf die Einrichtung des atomaren Zwischenlagers dort fest. Die Entsorgung des Atommülls beschäftigt die Politik bis heute, auch den aktuellen Ministerpräsidenten von Niedersachsen.
Gorleben war sicherlich eine Entscheidung, die Ernst Albrecht zusammen mit anderen getroffen hat, die bis heute umstritten ist. Aber auch das gehört nun einmal zu einem vollen, reichhaltigen Politikerleben dazu.
Dazu gehören auch außenpolitische Akzente, etwa die Aufnahme der sogenannten Boat People aus dem Nachkriegsvietnam. Albrecht holte Tausende von ihnen nach Niedersachsen, aber nicht nur daran erinnert man sich in seiner Partei.
Ernst Albrecht war ein herausragender Ministerpräsident für 14 Jahre. Er hat in dieser Zeit enorm viel Positives für unser Bundesland geschaffen. Die CDU in Niedersachsen dankt ihm im großen Respekt.
Die Amtszeit von Ernst Albrecht endete 1990 mit der Niederlage gegen Gerhard Schröder und einer eindeutigen Reaktion.
Wenn ich eben sagte, jetzt kommt der Abschied von der Politik etwas früher, heißt das, ich gehe jetzt aus der Politik raus.
Nach langer Krankheit ist einer der bedeutendsten Politiker Niedersachsens gestorben. Keiner hat das Land so lange regiert wie er.
Der Präsident des Europaparlaments, der SPD-Politiker Martin Schulz, erhält im kommenden Jahr den Karlspreis. Schulz habe sich darum verdient gemacht, das Parlament und die demokratische Legitimation der EU zu stärken. So begründete das Karlspreis-Direktorium in Aachen die Entscheidung. Mit der Auszeichnung werden alljährlich Personen oder Institutionen geehrt, die sich für die europäische Einigung einsetzen. Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Bayern München vorzeitig die inoffizielle Herbstmeisterschaft gesichert. Der Rekordmeister bezwang den FC Augsburg mit 4:0 und ist bis zur Winterpause von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen.
Zum vierten Mal Herbstmeister in Folge, das gab es noch nie in der Bundesliga. Die Bayern schreiben die Geschichtsbücher neu. Exakt 12 Minuten und 50 Sekunden benötigten sie heute in Augsburg, um 4 Tore in Folge zu erzielen. Auf Benazias Führungstreffer nach 58 Minuten folgte mit dem nächsten Angriff schon das vorentscheidende 2:0. Robben, der beste Spieler auf dem Platz. Beim FCA schwanden mit zunehmender Spieldauer nun die Kräfte, was dem Rekordmeister die Räume öffnete, die er für sein schnelles Kombinationsspiel braucht. Lewandowski zum dritten, bereits das 8. Tor des Polen im 7. Spiel gegen den FCA. Die Schwaben, die in der ersten Halbzeit diszipliniert und engagiert gegen die Münchner gekämpft hatten, gingen nun regelrecht unter. Erneut Robben zum 4:0 Endstand. 6-mal auswärts ohne Gegentor gewonnen, den eigenen Rekord damit eingestellt. Kurz vor Weihnachten ist klar, diese Bayern spielen in einer eigenen Liga.
Werder Bremens Jungstürmer Lorenzen und Selke standen im Mittelpunkt der Partie gegen Hannover 96. Die Gäste gingen zunächst verdient in Führung durch den Treffer von Stindl in der 12. Minute. Der 1:1 Ausgleich fiel in der 36. Minute. Den herrlichen Freistoßtreffer von Junuzovic nahm Werder-Coach Viktor Skripnik noch emotionsfrei zur Kenntnis. Größer war der Jubel schon beim 2:1 durch den 20-jährigen Melvin Lorenzen, der heute sein Startelfdebüt gab. Aber wenig später glich wiederum Hannover 96 aus. Torschütze José Lu nach gut einer Stunde. Die 3:2-Führung der 96er durch Kiyo Take hätte wegen José Lus Abseitsposition aber nicht zählen dürfen. Danach machte Werder Bremen Druck und kam tatsächlich noch zum Ausgleich durch den eingewechselten Davy Selke. Endstand 3:3. Ein unterhaltsames Spektakel, bei dem vor allem die Fans auf ihre Kosten kamen.
Die weiteren Ergebnisse: Schalke Köln 1:2, Berlin Dortmund 1:0, Freiburg Hamburg 0:0. Im Spiel Mainz gegen Stuttgart steht es kurz vor dem Ende 1:1. Gestern bereits unterlag Frankfurt in Hoffenheim mit 2:3. Morgen spielen dann noch Leverkusen gegen Gladbach und Wolfsburg gegen Paderborn. Die Tabelle: Wolfsburg und Augsburg auf den Plätzen 2 und 3, Schalke jetzt auf Rang 6. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Köln vor Paderborn und Berlin, in der Abstiegszone Dortmund vor Bremen und Stuttgart. Und hier die Lottozahlen: 5, 8, 12, 18, 26, 43, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Dezember.
Ein kleines Randtief zieht über Süddeutschland. Es trennt sehr milde Luft über dem Süden von der einströmenden kälteren Luft im Norden. An dieser Luftmassengrenze regnet es heute Nacht länger andauernd. Oberhalb von 300 Metern schneit es. Südlich der Donau und im Norden bleibt es meist trocken. Morgen Vormittag gibt es vom Pfälzerwald über die Rhön bis ins Erzgebirge noch Schneefälle. Später wie auch sonst im Süden und Osten Regen. Im übrigen Land ist es teils neblig trüb, teils sonnig und bis auf ein paar Schauer an den Küsten trocken. Der Wind weht meist schwach, im Norden mäßig bis frisch mit starken, an der Nordsee stürmischen Böen. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 Grad am Oberrhein bis minus 3 in der Eifel und am Alpenrand. Morgen werden im Harz maximal 1, in Oberbayern 12 Grad erreicht. Am Montag ist es neben regionalen Auflockerungen oft stark bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, im Norden auch Schneeregen oder Schnee. Am Dienstag im Norden und Nordwesten häufiger Sonnenschein, sonst viele Wolken und etwas Regen. Mittwoch allgemein regnerisch, im Norden sehr windig.
Um 23.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.